Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Botthoff.
Hallo, liebe Zuhörer und ja, Carsten. Fließen immer noch Tränen oder kannst du es langsam unterdrücken? Bist du immer noch am Heulen? Wie geht's dir? Muss ich dich jetzt psychologisch unterstützen? Wie ist die aktuelle Lage bei Kampfgeist MMA?
Du hörst wahrscheinlich hier und da noch eine zittrige Stimme und eine wackelige Stimme, dass ich manchmal ein bisschen schluchzen muss, wenn wir gleich darüber reden, was vergangenes Wochenende so passiert ist. Aber nach einigen Tagen der Selbstfindungsphase, wie es denn überhaupt nur mit mir weitergehen soll, bin ich in der Lage, ausführlich über UFC 257 zu reden. Mensch, Matthias. Boah, also ich finde es ja immer witzig, ne? Weil auch ich höre dann immer meine Prognose an und denke mir dann so, boah, was ist da denn in diesem Kampf passiert? Und wo wollen wir anfangen?
Ich würde sagen, wir fangen beim Co-Main-Event an. Ja. Da können wir uns langsam in Rage reden, bevor wir dann zum Höhepunkt kommen. Prinzipiell muss ich erstmal sagen, es war einfach geil am Wochenende. Ich habe so unter Spannung gestanden, diese Nervosität, diese Aura dieses Events war genial, oder?
Absolut, und schon am Mittag.
Mega an mit diesem Co-Main-Event, oder?
Absolut, ich war schon am Mittag aufgeregt und nervös und hibbelig und alles. Das hat ja nicht erst um kurz vor 12 oder so angefangen, das ging wirklich vom Aufwachen, wusste man, es ist Fight Day. Heute Nacht wird gekämpft. Und im Co-Main-Event, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Nicht vom UFC-Debütanten Michael Chandler, sondern von Dan Hooker. Auf mich hat er ein bisschen den Eindruck gemacht, als ob er da gar keinen Bock hätte.
Ja, bevor ich jetzt die ersten Worte finde, erstmal danke an der Stelle für die ganzen Videos, die du abgeliefert hast in der Fight Week. War mir immer wieder eine Freude, da reinzuhören und mich in Stimmung zu bringen. Also ich war schon angefixt, wie du sagst, dann den ganzen Tag und dann war es endlich Nacht und die Kämpfe haben angelaufen. Die ersten Kämpfe sind so an mir vorbeigezogen. Die habe ich gar nicht wahrgenommen, weil ich so gespannt war auf den Co-Main-Event und auf den Main-Event. Da war ich richtig geil auf beide. Und dann kam dieser Co-Main-Event und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte mit einem stärkeren Hooker gerechnet. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, dass ich Chandler sehr stark einschätze, weil er auch schon mit den richtigen Top-Leuten zusammen trainiert. Der ist zwar bei Bellator Champion gewesen, aber er hat immer mit den UFC-Champions trainiert und ich fand ihn immer ganz sympathisch. Er hat eine realistische Einschätzung seiner eigenen Person gemacht und dann kam der da rein, mega austrainiert, finde ich. Also er sah top-fit aus und Hooker hat natürlich auch seine Form gebracht, sah auch sportlich trainiert super aus, aber hat vom ersten Moment an so einen ängstlichen Eindruck gemacht. Er war mir zu viel in der Rückwärtsposition, der letzte Mut hat gefehlt. Ich glaube, er war von dem Druck, den Michael Chandler ausgeübt hat, überrascht oder vielleicht sogar überfordert, weil normalerweise ist Hooker ja eigentlich eher stark in der Vorwärtsbewegung. Und da ist er echt in Druck gekommen.
Ne? Definitiv. Das ist mir auch aufgefallen. Michael Chandler hatte quasi von Beginn an die Octagon Control. Und Dan Hooker, der hat wenig gezeigt. Hier und da ein Leckkick und mal einen Schlag geworfen. Aber insgesamt war das doch wenig, finde ich. Und Michael Chandler auf der anderen Seite, der hat mich überrascht. Boah, der hat Druck gemacht, der ging nach vorne, obwohl er offensichtlich kürzere Arme hatte. Also ich kenne nicht offiziell den Unterschied in der Reichweite, aber das war schon ein immenser Unterschied, glaube ich. Obwohl Michael Chandler eine viel kürzere Reichweite hatte und auch viel kleiner war, konnte er diese Distanz schließen und dann ist da seine, ich weiß nicht, ob seine linke oder seine rechte war, auf Dan Hooker eingeknallt und dann ist man natürlich aufgesprungen, weil man sich dachte, boah, Dan Hooker wird hier gerade in der ersten Runde von Michael Chandler gefinisht, dem Debütanten, dem UFC-Debütanten.
Ja, ich bin vom Sofa aufgesprungen und war durchweg begeistert. Michael Chandler hat genau das gemacht, was er hat machen müssen. Er hat überzeugt, er hat für eine Aufruhr in der MMA-Szene gesorgt. Viele haben ihn vielleicht ein bisschen belächelt und haben sich gesagt, okay, jetzt kommt der, dann wird er abgefrühstückt und ist der Hype sofort wieder weg. Ähnlich vielleicht wie bei Ben Askren. Aber das ist nicht passiert. Der ist da reingekommen und hat übelst abgeliefert und ist jetzt in einer Position, wo er so ziemlich alles fordern kann und wahrscheinlich auch alles bekommen wird.
Boah, ich weiß ja nicht.
Die Leute wollen ihn jetzt sehen, Carsten. Die Leute wollen ihn, glaub's mir.
Ja, aber um welchen Preis für die UFC?
Das ist der Preis, den sie jetzt bezahlen müssen. Dann hätten sie nicht unter Vertrag nehmen müssen. Letztendlich ist das passiert. Das ist eigentlich das Beste, was der UFC passieren konnte. Weil hätte er jetzt direkt verloren, dann wäre der Hype sofort weg gewesen und die Geldausgabe für diesen neuen Kämpfer wäre eigentlich umsonst gewesen. Aber jetzt hat er gewonnen und jetzt haben sie Bums von einem Kampf auf den anderen wieder ein Zugpferd. Kein Athlet, der sich von hinten nach vorne kämpfen muss, sondern jetzt haben sie auf Anhieb jemanden da vorne in den Top 5 schon. Oder nee, Quatsch, ist er Top 5?
Ich glaube, auf Platz 5 ist er, ja.
Auf 4 ist er, ist vor Tony Ferguson.
Eieiei.
Überleg mal, vor Tony Ferguson, vor Conor McGregor, vor Rafael Dos Anjos, vor Dan Hooker, also Namen, die schon ja eine gewisse Popularität in der UFC haben. Und jetzt in der Position auf Platz 4, denkt man daran, dass der Champion Khabib ja mehr oder weniger wegfällt. Jetzt haben wir vor ihm noch Charles Oliveira, Justin Gaethje und Dustin Poirier. Und rein theoretisch ist jeder Fight für ihn möglich.
Ja, das stimmt.
Wird wahrscheinlich nicht so kommen. Ich vermute, man wird, vielleicht kommen wir auch am Ende unseres Podcasts erst dazu kommen, dann schieben wir das jetzt noch auf. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, Michael Chandler hat jetzt eine Position, in der unheimlich gefährlich ist. Unheimlich gefährlich und in der alles möglich ist. Da könnte auch ein Fighter wegfallen wegen Corona oder sonst irgendwas. Und dann kriegt er im zweiten Kampf einen Titelfight.
Ja, darüber kommen wir gleich zu sprechen, weil das hat auch was mit dem Main Event zu tun.
Okay, absolut. Absolut, okay.
Ja, dann würde ich sagen,
Die Ansage, die er zum Schluss gemacht hat, nachdem er gewonnen hat. Ja. Ich glaube, es gibt keinen in dieser Division, der jetzt eine bessere Position hat. Aber da kommen wir zum Schluss hin. Okay.
Genau, ja, eben. Weil das hat was mit dem Main Event zu tun.
Absolut, absolut.
Und ich weiß nicht. Also es gab Momente, Matthias, da saß ich schockiert vor dem Fernseher. Das war ein Ben Askren gegen Masvidal.
Ja.
Das war, ich weiß nicht, Conor gegen Khabib auch. Aber ich glaube, noch nie war ich tatsächlich so schockiert wie dieses Mal.
Adesanya gegen sag doch mal. Paulo Costa.
Ja, da so schockiert war ich.
Da bin ich auch aufgesprungen, das gibt's doch nicht.
Ja, war ja auch, ja, gut, muss man sagen. Okay. Prinzipiell.
Weil es einmal so schnell zu Ende war. Bum, bum, bum.
Ja.
Und da liegt Costa da. Und wir hatten uns eigentlich diese 3, 4, 5 Runden Oktagon-Schlacht davon versprochen, ne?
Ja, wir hatten ja gesagt, Adesanya verliert, weil er nervös ist. Genauso wie Poirier verliert, weil er nervös ist. Zumindest habe ich das gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Ja.
Ich habe das auch gesagt. Habe ich nicht noch den Abend gesagt, oh, Adesanya ist nervös? Habe ich noch Story gemacht bei mir auf Instagram? Ich sah Adesanya und dachte, oh, der hat aber hier ne Flitzkacke. Der ist nervös, der ist angespannt. Und dann liefert der aber so ab. Und jetzt sage ich dir eins. Bei Dustin Poirier hatte ich das gleiche Gefühl. Ich hatte das Gefühl, er ist mega aufgeregt, er ist mega angespannt und dachte mir, oh, ob er das psychisch schafft. Die Angst hatte ich, obwohl ich im Vorfeld ja gesagt habe, dass denn Poirier gewinnt. Und um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, ich habe mit einem Freund von mir gesprochen, Ailton Barbosa, der ist Trainer und Kämpfer beim American Top Team. Und Trainingspartner vom Dustin. Und der hat mir Nachrichten geschrieben und sagte zu mir, natürlich im Englischen, übersetzt, Matze, ich sag dir eins, Dustin ist bereit zu sterben. Und ich so, oh, Und dann hat er mir ein paar Sachen erzählt und da dachte ich schon, leck mich am Arsch. Also der meint's ernst, der will es wirklich wissen. Und dann war ich im ersten Moment sogar ein bisschen enttäuscht, als Dustin reinkam, weil er da nicht diese Ausstrahlung für mich hatte, als wäre er bereit, ne, in Anführungsstrichen, zu sterben. Aber dann hat er überzeugt, oder? Oder was war dein erster Eindruck?
Mein Eindruck war, dass Conor nervös war, als er da im Octagon stand und eingelaufen ist, nicht beim Einlaufen, sondern als er da drin stand, da sah er für mich doch tatsächlich etwas nervös aus. Poirier, vielleicht liegt das auch an seinem normalen Gesichtsausdruck, dass er nervös aussieht, oder ich interpretiere viel zu viel rein, was ich mittlerweile am allermeisten glaube. Ja, dieses, der und der ist nervös. Bei Adesanya haben wir gesehen, war Quatsch. Ja. Bei Poirier haben wir gesehen, war Quatsch. Also vielleicht sollte ich da einfach aufhören, Mimiken zu analysieren.
Wobei es ja jetzt nicht heißt, dass wir Unrecht haben. Vielleicht
das stimmt.
Ist ja nicht. Vielleicht, wenn wir jetzt mit Adesanya sprechen würden oder mit Dustin Poirier, dass die in einem privaten Gespräch zu uns sagen, ey, boah, ich hab den Druck gespürt, ich stand so unter Feuer, ich war so nervös, aber dann konnte ich meine Nervosität besiegen. Das ändert sich ja auch manchmal ganz schnell
im
Laufe des Kampfes, oder? Vielleicht waren sie nicht so nervös.
Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Poirier gesagt hat, in der Umkleide war er scheiße nervös. Und erst als es dann zum Octagon ging und er im Octagon war, hat sich das Ganze wieder gelöst. Aber in der Umkleide vorher, da hat ihm schon, also da hat er schon ein bisschen Schiss gehabt.
Das ist der Eindruck, den ich halt auch hatte. Ne? Und ich versuche dann immer zu analysieren, ich gucke mir das an und ich sauge diese Vorberichterstattung auf. Ich sauge die Videos von dir auf und man steigert sich da rein und ich bin dann ganz ehrlich. Ich habe zwar in einem Podcast gesagt, ja, Dustin gewinnt, aber ich habe mir eigentlich gewünscht, dass Conor gewinnt, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin da halt auch so ein kleiner Fanboy.
Oh.
Aber es hat dann ständig die Woche gewechselt, so dass ich dachte, ah nee, das gewinnt doch der Conor. Und dann dachte ich doch wieder, nee, Dustin macht das schon. Der Conor gewinnt das nicht. Nee, ich glaub's nicht. Und also das ist das Geile. Ist es nicht das Geile bei solchen Fights, dass diese Spannung, ich meine, wenn wir von vornherein gewusst hätten, das ist ein lockeres Ding für Conor McGregor, dann hätten wir nicht diese Spannung gehabt. Und so haben wir halt wirklich, sind wir steil gegangen auf dem Sofa, oder?
Boah, also dieser Augenblick, als McGregor ausgenockt worden ist, dass, ey, ich weiß nicht, was da durch meinen Kopf ging. Also ich habe damit nicht gerechnet. Ganz und gar nicht. Und das war wirklich ein heftiger Moment. Auch wenn ich dazu sagen muss, er sah in der ersten Runde besser aus. In meinen Augen hat Conor die erste Runde gewonnen. Und dann gab es so langsam aber sicher diese Calf-Kicks von Poirier. Und dann hat Conor McGregor angefangen, sein Bein angefangen wegzuknicken, sobald so ein Calf-Kick getroffen hat. Das war auch der Moment, wo ich so eine Insta-Story gepostet habe, wo ich geschrieben habe, hey, Conor McGregor, sein Bein sieht gar nicht gut aus. Mal gucken, was das geben wird.
Habe ich gelesen, ja.
Und dann, kurze Zeit später, war mein Insta-Story das F-Wort. Auf Englisch, weil McGregor ausgenockt worden ist. Aber ich denke, hätten wir diese Calf-Kicks von Poirier nicht gesehen, hätte McGregor den Kampf gewonnen.
hätte, Fahrrad.
Ja,
hätte.
Ja, natürlich. Aber es geht mir darum, dass er in meinen Augen die erste Runde gewonnen hat. Die Sache ist den besseren Gameplan hatte Poirier. Weil, klar, Poirier war der Bessere, weil er nun mal mit diesen Calf-Kicks um die Ecke kam. Das hat ihm im Endeffekt diesen Sieg gegeben. Und man darf da nicht falsch an diese Sache herangehen. Man darf nicht sagen, Poirier hat nur wegen diesen Calf-Kicks gewonnen. Sondern man muss einfach mal diese Intelligenz, die dahinter steckt, verstehen. Dass Conor auch einfach, also wirklich absolut gar keine Antwort darauf hatte. So gar keine Antwort.
Nee, in der Anfangsphase hat er ja auch ein, zwei Steps nach hinten gemacht oder zur Seite, um dem Low-Kick auszuweichen. Ich finde trotzdem, dass Dustin schon einen Plan hatte, wie er Conor kämpfen wollte. Und er hat sich auch zu 100% an seinen Plan gehalten. Denn in der ersten Runde haben wir ja schon gesehen, dass er durchaus gewillt war, auch immer wieder in den Innenfight zu gehen oder auch einen Takedown zu versuchen.
Ja, der Takedown hat mich überrascht, bin ich ehrlich. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich habe damit gerechnet, ja. Ja, ich habe damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass er übrigens der Freund von mir, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist BJJ-Trainer beim American Top Team.
Ah, cool.
Ich habe damit gerechnet, dass die mit ihm das auch trainiert haben, weil sie die Schwäche von Conor am Boden kennen. Und mir sah das schon ziemlich geplant und durchdacht aus, was da gemacht wurde. Und wenn ich da den Worten meines Freundes so glauben kann, dann war das auch der Plan, wirklich Conor auf verschiedenen Ebenen zu begegnen.
Ja.
Weil Dustin hat es ein paar Mal versucht und da waren gute Ansätze. Hat Conor sich auch gut verteidigt, er ist nicht sofort zu Boden gegangen, was ja wieder für seine Takedown-Defense spricht. So ein Low-Kick, so ein Calf-Kick abzuwehren, ist natürlich auch nicht so einfach. Gerade wenn du mit dem Gewicht vorne bist, auf dem vorderen Bein, und es sieht von außen natürlich immer einfach aus. Und natürlich hätte ich auch schon von außen reingebrüllt und ihm gesagt, pass auf, du musst da was machen, du kannst die Dinger nicht jedes Mal nehmen. Das kann 2-3 Mal gut gehen, da kann aber auch mal einer dabei sein und dann machst du keinen Schritt mehr. Das Risiko ist jetzt einfach zu hoch, so viele Kicks zu nehmen. Auf der anderen Seite, als ich den Kampf gesehen habe, gleich in der ersten Runde, habe ich sofort zu meiner Frau gesagt, oh, volles Risiko, Dustin. Diese Low-Kicks, da habe ich schon zu ihr gesagt, weißt du, wie man die am ehesten kontert? Einfach direkt mit der hinteren Geraden. Und Conor hat das so 1-2 Mal gemacht. Also auch das ist gefährlich, so einen Low-Kick zu machen und sich dann direkt den Konter einzufangen. Da habe ich auch 1-2 Mal gedacht, oh, da geht das denn ein hohes Risiko mit den Low-Kicks. Aber am Ende haben sie doch so viel Schaden angerichtet, dass das Risiko sich gelohnt hat, auf jeden Fall für ihn. Aber ich finde, er hat in der ersten Runde abwechslungsreich und aufmerksam und konzentriert gearbeitet.
Meinst du, Poirier hat die erste gewonnen?
Nö, denke ich nicht. Ich denke, die härteren Treffer hat Conor gelandet. Auch im Clinch sah er jetzt nicht schlecht aus. Wenn ich hätte werten müssen, hätte ich Conor die erste Runde gegeben.
Ja.
Aber ich nehme jetzt nicht für mich in Anspruch, dass ich recht habe.
Ja, bei den Judges hat Conor die erste gewonnen tatsächlich.
Ja gut, dann liegen wir beide ja nicht verkehrt.
Ja. Ja, also krass. McGregor ausgenockt. Boah, also da saß man erstmal kurz regungslos da.
Ja, die Frage ist halt jetzt wirklich, was hat letztendlich dazu geführt? War es jetzt wirklich nur das verletzte Bein, dass er dadurch langsamer geworden ist? Oder ich möchte gerne zur Sprache bringen, zum Thema bringen, was ein sehr guter Freund von mir gesagt hat, der auch schon seit fast 15 bis 20 Jahren Kampfsport macht. Der sagte zu mir, der ist ja schon müde. Guck mal, wie schwer der atmet, der ist ja schon müde. Der war der Meinung, Conor wäre in der zweiten Runde schon relativ müde gewesen und hätte schwer geatmet.
Das ist mir einmal auch aufgefallen. Da hat Conor McGregor so einen ganz, ganz langsamen Kick, ganz, ganz langsamen Headkick gekickt. Geschlagen, ja, wollte ich schon sagen.
Genau.
Ja, und da habe ich auch zu meinem Kollegen gesagt, hey, ist McGregor jetzt müde oder was?
Ja.
Also ich hatte auch den Eindruck tatsächlich, dass Conor McGregor müde war.
Ja, hat der Freund von mir auch, ich sag zu ihm, meinst du echt, der war schon müde? Sagt er, ja, ich hatte den Eindruck, der war schon müde hier bei dem Kick und so. Und er hat so ziemlich die gleichen Worte verwendet wie du jetzt. Und ich habe das dann so abgestritten und sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der zweiten Runde schon müde war. Aber ich habe lange, lange drüber nachgedacht und kann es möglich sein, dass ein Conor wirklich schon in der zweiten Runde müde war?
Nee, eigentlich. Also
eigentlich schwer vorstellbar. Aber auf der anderen Seite, Carsten, wir haben auf der einen Seite ein Dustin Poirier, der in einem besten Trainingsteam vielleicht der Welt ist oder eines der besten, der jetzt viele, viele Fights gemacht hat auf allerhöchstem Niveau, der ständig, kontinuierlich im Training war. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite einen Conor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann, der so viel Business hat, der so viel Party gemacht hat, der so ein Geschäftsmann ist, der viel um die Ohren hat, dass der ein Trainingscamp macht von 10-12 Wochen und dann schon wieder auf dem Level ist, wie er früher war, als er aktiver Kämpfer war. Und Connor hat es ja auch selber zur Sprache gebracht. Etwas dezent, aber er hat schon gesagt, inaktiv. Ne? Ich war zu inaktiv, habe zu wenig gemacht, zu wenig gekämpft. Und wir haben auch über das Trainingsverhalten gesprochen. Ein Kämpfer, der hohe Ziele hat, der unter Feuer steht, der geht natürlich mit einem ganz anderen Engagement in so ein Trainingscamp rein, in so ein Training, als einer, der so viel um die Ohren hat, der so viel Stress hat, der viel Ablenkung hat, der Business hat. Ich weiß nicht, ob ein Connor noch mit der gleichen Intensität sein Trainingscamp durchzieht. Dann kamen immer wieder Gerüchte auf, in seinem Camp wäre ein Sparringspartner verletzt gewesen, etc. Er hätte da nicht mit den passenden Leuten trainiert und. Ich finde das super, dass er so loyal ist seinen Trainingspartnern und seinem Team gegenüber. Das finde ich gut. Aber vielleicht hätte man sich doch mehr Leute aus anderen Teams holen müssen, die mit ihm trainieren. Weil dieses Niveau mit diesem intensiven Training so lange zu halten, über so viele Jahre, ist halt unheimlich schwierig. Vor allem dann, wenn du so inaktiv bist wie ein Connor. Und vielleicht hat er wirklich in der ersten Runde schon ein bisschen überpaced und hat dann so einen kleinen Einbruch gehabt in der zweiten Runde. Der hätte sich vielleicht wieder erholt, Ende der Runde, zur dritten Runde hin. Aber vielleicht hat er wirklich da in dem Moment einen kleinen Einbruch gehabt.
Was mir auch eingefallen ist, ich meine, John Kavanaugh war das, der hat gesagt, es war vermutlich ein Fehler, so viele Schienbeinschoner im Training zu benutzen. Die haben offensichtlich ein falsches Selbstbewusstsein aufgebaut. Irgendwie sowas. Mhm. Also, er hat auf jeden Fall davon gesprochen, dass die Schienbeinschoner wohl für ein falsches Selbstbewusstsein verantwortlich waren. Alles in einem muss man sagen, hey, ja, Conor McGregor hat verloren, ging K.O., Poirier war der Bessere. Nach wie vor würde ich ihn jetzt aber nicht abschreiben oder sowas. Also, er kommt in meinen Augen immer noch in Frage, wenn es darum geht, nicht wer als nächstes um den Titel kämpft, das nicht. Denn das ist in meinen Augen ganz klar, Poirier versus Sieger aus Gaethje Oliveira, aber da sprechen wir gleich darüber. Aber Conor McGregor zählt für mich zu den heißesten Titelkandidaten und ich halte immer noch dran fest, dass McGregor Ende des Jahres der Champion sein wird.
Carsten, ich muss dich leider enttäuschen. Wir müssen anführen, dass wir bei der ganzen Diskussion vergessen, wie stark ein Dustin war, wie schnell der auch den Sack zugemacht hat, mit was für einer Serie der Conor McGregor zu Boden geschlagen hat. Das war schon eine schöne Kampfsportkost, die er uns da geboten hat. Und ich weiß nicht, wie ein Conor das in einem Rückkampf das Ding wieder drehen will. Vor allem in so kurzer Zeit. Der müsste jetzt eigentlich direkt ins Trainingscamp und wirklich wieder Vollgas geben. Er müsste wieder so trainieren, wie der Conor McGregor, der von Sozialhilfe gelebt hat und jeden Tag Dreck gefressen hat im Gym. Und ich weiß nicht, ob er das nochmal auf den Schirm bekommt. Ich sehe schon, noch nicht zu 100%, aber ich sehe schon da das Problem, dass wir hier vielleicht schon den Anfang vom Ende von Conor McGregor gesehen haben.
Oh, ja, schwierig. Aber dann lass uns mal auf das Thema von...
Ganz kurz, lass mich dich nochmal unterbrechen. Entschuldigung, ja. Aber du weißt doch, wie das ist. Du kennst doch Topkämpfer, auch aus anderen Sportarten. Mike Tyson zum Beispiel. Wenn der Mythos einmal gebrochen ist, dann wird es unheimlich schwer, sich wieder durchzusetzen, weil dann bist du der Gejagte und jeder will dich einfach nur fertig machen und jeder hat nichts zu verlieren, wenn er gegen dich kämpft.
Ja.
Auch ein Dustin hatte jetzt nichts zu verlieren. Ich weiß gar nicht, warum der nervös war. Er hat nichts zu verlieren gehabt, weil alle schon davon gesprochen haben, welchen Kampf Conor als nächstes macht.
Ja.
Wenn er verloren hätte, hätte doch kein Mensch was gesagt. Hätten alle gesagt, ja, ist halt so. Bums.
Ja, zwei absolut.
Tage später, hätte keiner mehr drüber gesprochen. Zwei Tage später wäre das Thema durch gewesen. Jetzt reden wir alle drüber, weil es zu diesem Upset kam. Und auch hier, da müssen wir auch mal was Positives über Conor sagen. Er hat die Eier gehabt zu sagen, ich mache einen Rückkampf. Obwohl, wenn er nicht blind ist, dann muss er gesehen haben, wie stark ein Dustin sich entwickelt hat. Dann muss er gesehen haben, wie gut die letzten Kämpfe waren von Dustin. Und dann muss er erstmal die Eier haben, zu sagen, okay, ich kämpfe nochmal gegen den, weil letztendlich hat er ja nur was zu verlieren gehabt. Er hätte ja auch sagen können, ich kämpfe nur, weil ich einen Titelkampf kriege.
Ja, absolut.
Also ich finde, da muss man auch mal ein Kompliment aussprechen. Er hat zumindest gesagt, hier komm her, ich mache einen Rückkampf. Das finde ich auch einen guten Zug von ihm. Was wir, glaube ich, auch sagen müssen, die Entwicklung, die er durchgemacht hat. Er kam mega sympathisch rüber, sehr respektvoll, auch in der Niederlage sehr respektvoll. Fand ich auch sehr gut. Auch, dass er Kohle gespendet hat für Dustin und so. Also auch viele, viele gute Ansätze, wo ich mir gedacht habe, jetzt haben wir in der Vergangenheit immer viel auf ihm rumgeklopft, weil er so ein Ekel geworden ist und. Aber hier hat er auch viele, viele positive Sachen gezeigt und auch Stärke gezeigt in der Niederlage, finde ich. Keine Ausreden gesucht, Dustin, ey, du warst besser. Man hat auch viele Backstage-Sachen noch gesehen, wo er sich nochmal bedankt hat. Also es war auch nicht vordergründig, sondern auch hinter der Bühne, wo er dann fair mit seiner Niederlage umgegangen ist. Also da müssen wir auch mal sagen, das stimmt mich sehr positiv und bestärkt mich darin, dass ich so ein Conor McGregor-Fan immer gewesen bin.
Ja, da kann man, denke ich, nicht widersprechen. Ich denke, McGregor hat eine starke Entwicklung hinter sich. Wenn man mal den Conor vergleicht vom Khabib-Fight und den jetzt. Definitiv. Aber lass uns auf jeden Fall nochmal auf das Thema von vorhin zurückkommen. Was denn jetzt als nächstes ansteht? Ich glaube, Poirier trifft auf den Sieger von Gaethje Oliveira. Und Chandler vielleicht auf Conor. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, das ist natürlich die Frage, die UFC will jetzt auf jeden Fall erstmal einen neuen Champion. So, die UFC will einen neuen Champion im Lightweight. Die Frage ist, wenn man diesen Rückkampf bucht zwischen Poirier und McGregor, von dem ich ausgehe, dass die UFC stark daran interessiert ist, gibt sie Conor einen Titelfight, obwohl er gerade erst verloren hat? Wenn ja, wie rechtfertigen sie das? Weil dann würde man auch zu Gaethje sagen, hey, komm, du hättest ihn genauso verdient, du hast ja auch eben erst gegen den Champion verloren. Also das ist das Schwierige. Klar, die UFC braucht sich im Endeffekt gar nicht rechtfertigen. Die UFC will aber erstens einen Gürtel, die UFC will aber auch ein Poirier-McGregor Rematch. Was machen sie jetzt?
Gute Frage. Ich bin nicht Dana White, ich bin auch nicht die UFC. Ich weiß nur, dass irgendwann der Champion Charles Oliveira sein wird. Das ist mein Tipp. Habe ich ja schon in unserem Podcast gesagt, den wir für die Jahresprognose gemacht haben. Er hat sich das eigentlich verdient. Er hat die Siegesserie. Dustin Poirier hat die Siegesserie, wobei er hat gegen Khabib verloren. Das war der Title Fight, keine Frage. Wie sicher ist denn der Kampf zwischen Justin und Charles Oliveira?
Ja, also Dana White hat gesagt, dieser Kampf kommt vermutlich als nächstes, plus die UFC hat eine Grafik gepostet, What's Next for Conor McGregor. Da haben wir dann einen Nate Diaz gesehen, einen Masvidal, aber weder Gaethje noch Oliveira. Heißt für mich ganz klar, die beiden sind ausgebucht.
Ja, Gaethje müsste jetzt eigentlich als nächster kämpfen, weil der hat ja praktisch eine Pause eingelegt und Oliveira auch. Also wäre deine Voraussage Justin gegen Charles und dann der nächste Fight wäre dann der Titelfight.
Ja, wenn die UFC Conor keinen Titelkampf geben möchte, weil er verloren hat. Weil eins ist klar, eine Sache ist klar. Wir reden da. Ich denke, es ist eine realistische Möglichkeit, dass es Conor vs. Poirier 3 um den Titel gibt. Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, es hätte niemals einen Titelkampf zwischen Poirier und McGregor gegeben, hätte McGregor jetzt gewonnen.
Das ist klar.
Das ist klar, ja.
Wir sind für Conor.
Ja. Aber jetzt sagt man, hey, ich meine, guck mal, es steht 1-1 zwischen den beiden. McGregor ging zum ersten Mal in seiner Karriere K.O., plus, es ist der zweitmeistverkaufte UFC-Pay-Per-View aller Zeiten. Puh, was will die UFC jetzt noch mehr? Der UFC ist es ja im Endeffekt relativ egal, ob Conor gewinnt. Weil die Leute gucken's, die Leute kaufen's und Geld verdienen tun sie mit McGregor so oder so. Hauptsache er kämpft, vor allem in diesem Riesenfight. McGregor würde doch auch ein Khabib-Rematch verlieren, aber trotzdem wollen sie es buchen. So blöd es klingt.
Aber kann es die UFC imagemäßig verantworten, Oliveira, Chandler und Gaethje zu überspringen, die praktisch außen vor zu lassen?
So hart ist das.
Von der Rangliste her realistischer zu sagen, wir lassen die Verlierer gegeneinander kämpfen, also zum Beispiel ein Tony Ferguson gegen einen Conor McGregor?
So hart das klingt, aber McGregor alleine bringt mehr Zuschauer als Gaethje, Oliveira und Michael Chandler auf der gleichen Fightcard.
Also meinst du, dass der Name am Ende doch größer sein wird als die Position auf der Rangliste?
Naja, warum kämpft denn Khamzat Chimaev gegen Leon Edwards? Auch wenn wir hier natürlich jetzt bei McGregor von einem Titelfight reden.
Weil Edwards der UFC irgendwo auf die Füße getreten hat und kurzfristig aus der Rangliste rausgeflogen war und sich jetzt wieder etablieren muss, deswegen.
Nee, die haben ihn ja rausgeworfen, weil er nicht annehmen wollte.
Ja, jedenfalls ist das halt eine Sonderstellung. Letztendlich hast du nicht vollkommen recht. Die UFC macht letztendlich, was sie will. Auch ein Brock Lesnar hat nach 2 oder 3 Kämpfen einen Titelfight gehabt.
Ja.
Wäre jetzt auch, könnte man auch sagen, wie geht denn das? Dann müsste ein Chimaev ja jetzt auch einen Titelfight kriegen oder ein Kevin Holland. Aber die haben halt nicht den Namen gehabt wie ein Brock Lesnar, der halt einfach ein Megastar zu der Zeit in den USA war. Ja, es ist nicht abwegig, was du da sagst. Und letztendlich wird es der UFC auch egal sein, ob da ein Gaethje und ein Oliveira auf die Palme gehen, wenn sie den Kampf buchen wollen und Dustin Poirier da sagt, okay, ich mach das Ding, weil es ja da auch nochmal richtig Kohle gibt. Das darf man auch nicht vergessen. Dustin Poirier wird natürlich auch überlegen, ey, ich habe Familie, ich habe meine Stiftung, ich habe vielleicht noch so und so viele Jahre. Was bringt mir jetzt am meisten? Der Titel ist schön und gut, aber noch schöner natürlich, der Titel nochmal Conor K.O. schlagen und die fette Kohle, oder?
Ja, definitiv. Wieso
nicht? Also kann es gut sein, dass das Dustin auch speziell diesen Kampf fordert und nicht sagt, okay, gib mir Gaethje oder so, sondern dass Dustin sagt, ja, komm her, buch den Titelfight, ich gegen Conor, die Trilogie.
Ja.
Wäre für ihn das geilste Ding, oder?
Absolut. Absolut. Aber das hält die Gewichtsklasse ein bisschen auf. Es kommt darauf an, wann wir Gaethje gegen Oliveira sehen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, was wird denn aus Michael Chandler?
Tja, das hatten wir ja anfangs unseres Podcasts, wo ich mich fast überschlagen habe. Weil Chandler ist jetzt in der Position, dass er eigentlich alles fordern kann.
Er kriegt keinen Titelkampf. 100%.
Ein Titelkampf wird er nicht kriegen. Ja. Titelkampf wird er nicht bekommen. Es sei denn, es fällt jemand aus und er wird das kurzfristig annehmen. Dann wäre es so diese, ne, durch die Hintertür. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn ein anderer nicht bereit ist, die werden dann auch einen Oliveira fragen oder einen Gaethje oder wie auch immer und dann sagen die nein oder Chandler sagt ja. Also das wäre so eine Minimalchance, dass er im nächsten Kampf einen Titelfight bekommt. Aber ich könnte mir hier gut vorstellen, dass er auf alle Fälle noch einen Kampf machen muss. Die Frage ist, wann er den macht und gegen wen er den macht. Gehen wir jetzt mal davon aus, Gaethje und Oliveira werden gebucht. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn einer von beiden da wegfällt, Michael Chandler vielleicht wieder einspringt. Oder dass wir keinen von beiden in der Position sehen, dass er kämpfen will. Dass dann ein Chandler zum Beispiel gegen einen Gaethje als nächstes kämpft und Oliveira wieder in die Warteschleife rückt. In der Hoffnung, die er vielleicht hat, dass er direkt einen Titelfight bekommt. Verstehst du, was ich meine? Dass Oliveira pokert und sagt, nee, gebt mir nicht Gaethje, ich will den Titelfight jetzt. Ich bin soweit, ich habe die Siegesserie, gebt mir Oliveira. Und dann sagt die UFC, na, dann machst du jetzt erstmal Pause und wir machen Gaethje gegen Chandler.
Das wäre aber auch ein geiler Fight.
Ja.
Aber die UFC, ja gut, aber die UFC würde bei einem Chandler gegen Gaethje, sagen wir, Chandler gewinnt, dann kann die UFC aber nicht sagen, okay, cool, Oliveira, du kriegst den nächsten Titelshot.
Ja, Wäre dann auch wieder ein Problem, wobei man im Vorfeld natürlich dann gesagt hätte, okay, als nächstes kriegt dann Oliveira den Titelfight. Das wäre realistisch. Zu sagen, Gaethje gegen Chandler und Oliveira direkt gegen Poirier.
Ja. Aber was wird dann aus McGregor?
Ja, der macht Pause und kann auf seiner Yacht nochmal eine Ehrenrunde drehen.
Er will doch 7 Mal in den nächsten 14 Monaten kämpfen, Matthias. Da braucht er doch Kämpfe.
wird ein Businessman wie Conor McGregor überhaupt nicht schaffen. Du, wenn ich am Wochenende, weißt du, an was ich am Wochenende sofort gedacht habe?
An was?
Kennst du den Film Rocky 3, Das Auge des Tigers?
Ja klar, da hat doch auch hier Dana White davon gesprochen, ne?
Echt? Weiß ich nicht.
Ja, Dana White hat gesagt, auf der Pressekonferenz nach dem Kampf, das ist Conor McGregors Rocky 3-Moment. Entweder er kommt hungriger oder er lässt es sein.
Aha, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe Pressekonferenz nicht geschaut.
Ja.
Ich habe Pressekonferenz geschaut, aber nur die 20 Minuten von Conor. Habe ich ja auf dem YouTube-Kanal. Ich habe Dustin, habe ich mir nicht angeguckt und Dana auch nicht. Normalerweise gucke ich immer erst als erstes einen Dana und dann mir die Kämpfer an. Aber ja, genau, das ist genau das, was mir durch den Kopf geschossen ist. Der, du kennst den Film ja mit Sicherheit auch. Der aufstrebende Mr. T, der dann Conor kaputt haut. Quatsch. Ein Rocky kaputt haut, der halt auch Probleme hat, weil sein Trainer verstorben ist. Aber auch das Trainingscamp lange nicht so war wie früher. Und welchen Schritt ist man dann gegangen? Man musste dieses Tigerauge, dieses Hungrige wiederbekommen.
Ja, zurück zu den Wurzeln quasi. Genau. Ja, da hat er doch dann mit Apollo Creed trainiert, glaube ich. Oder?
Genau.
Ja.
Oh, dann sind sie zurück ins Ghetto, ne, und haben da mit den schwarzen, hungrigen Athleten zusammen trainiert. Und der Apollo Creed sagt halt auch, du musst das Auge des Tigers wiederbekommen. Und das Ding sehe ich halt auch beim Conor. Es ist was anderes. Mike Tyson hat es auch gesagt, wenn du im seidenen Pyjama schläfst, morgens um 6 Uhr aufstehen und eine Runde joggen zu gehen, fällt dir da einfach schwer. Und auch ein Conor muss einfach im Kopf, muss das wieder Klick machen. Entweder das war jetzt der Klick, dass er wirklich wieder Vollgas gibt und hungrig wird, oder er kommt nach Hause und es kommt wieder dieser Money Mac Conor, der einfach es nicht mehr schafft, den Arsch so hoch zu bekommen, wie damals, als er am Boden lag. Und ich würde mir natürlich wünschen, er schafft diesen Sprung, weil ich kann dir eins sagen, Samstag auf Sonntagnacht, als diese irische Volksmusik kam und Conor da rausgekommen ist, da hatte ich eine Gänsehaut. Also, boah, brutal.
Ja, das stimmt. Seine Aura ist einfach was anderes. Ja.
Gigantisch, ne? Und wenn man sich jetzt wünschen würde, wieder eine volle Halle mit brüllenden Iren, du selber warst schon live bei so einem UFC-Event, du weißt, wie laut das ist, du weißt, was das für einen Push gibt. Also ich würde es mir wünschen, er kommt zurück und er kommt wieder zurück als der alte Conor, der heiß und hungrig ist und allen das nochmal beweisen will. Vielleicht war das jetzt der Knackpunkt.
Tja.
Aber gegen wen lassen wir kämpfen?
Ja, Poirier. Ich sag Poirier.
Entweder er kriegt Poirier oder er muss wirklich eine Ehrenrunde einlegen und es lassen ihn erst gegen Tony Ferguson kämpfen.
Ja. Dann würde ich sagen, war's das mit UFC 257?
Ja, das war's. War ein toller Event. Ein toller Dustin Poirier. Und vielleicht das Ende von der Karriere von Conor McGregor.
Da reden wir zu früh darüber. Er hat einmal verloren.
Nein, also, tut mal jetzt.
Ja, gut. In den letzten 3 Kämpfen.
Das Problem ist doch, wenn man sich jetzt seine...
Ja, aber ein Holloway hat ja auch 3 aus seinen letzten 4 Kämpfen verloren. Das war ja auch nicht sein Karriereende. Es ging um alles in seinem letzten Fight hier gegen Calvin Kattar, das stimmt.
Ja, aber Holloway hat anders abgeliefert. Ja. Conor, er ist nicht K.O. gegangen. Holloway hat gegen Volkanovski ja einen engen Fight gemacht.
Ne? Ja, aber Stipe ging auch K.O. gegen Cormier und kam stärker zurück. Also ja, wir können nicht, wenn jemand ausgenockt worden ist, sagen, das war's.
Nein. Es ist das insgesamt das Auftreten von Conor McGregor, was mir halt einfach so ein bisschen Angst macht. Nicht, dass er verloren hat, Aber diese Inaktivität in den letzten Jahren, da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Ich meine, er hat gegen Khabib hat er eigentlich keinen schlechten Kampf gemacht. Da war die Motivation, gut, er sagt auch, er hätte nicht richtig trainiert und hin und her. Aber wann kommt er dann wieder in die Spur, wenn er jetzt die letzten 3-4 Jahre das einfach nicht geschafft hat, wieder hinzubekommen? Und dieser Mythos, der ist halt einfach gebrochen, das macht ihn anfällig. Ich sehe auch nicht, dass er sich weiterentwickelt hat.
Ja, das Problem ist, jetzt fangen wir wahrscheinlich an, uns im Kreis zu drehen.
Ja, absolut, hast du
deshalb,
recht. Wir müssen es abwarten. Es wäre
genau, zu wünschen, absolut,
dass er wieder zurückkommt. Aber natürlich sind wir jetzt alle verunsichert, klar.
Und wir haben Samstag noch eine kleine UFC Fight Night.
Echt? Nee, haben wir?
Wobei, nächste Woche erst. Ja, alles
nächste
gut. Nächste Woche. Nee, ich habe nichts gesagt. Nächste Woche, ja gut, da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Overeem, da freue ich mich drauf.
Wir auch noch ein Thema haben. Sag mal, ist es überhaupt heute unsere 100. Folge?
Ja.
Krass, oder?
Oder? Dürfte unsere 100. sein.
Ja, wenn die letzte die 99. war, dann dürfte jetzt die 100. kommen.
Ja, ist doch geil.
Ja, Respekt. Und dann 99 und 100 eine Connor-Folge. Ist doch ein Traum, oder?
Könnte gar nicht besser sein. Hoffentlich ist die 1000. immer noch über Connor.
Sehr optimistisch. Mal sehen, wer seine Karriere eher beendet. Conor McGregor oder wir unsere Podcast-Karriere?
Dann doch eher Conor McGregor tatsächlich.
Meinst du?
Ich bin
gespannt. Na cool, gut. Dann gibt es eigentlich gar nichts mehr. Ach doch, eine Sache, da hätte ich noch mal gern von dir ein Statement dazu gehört, weil es mich auch persönlich interessiert. Ich war ein klein bisschen verärgert und enttäuscht. Ich hatte mich eigentlich auf zwei Kämpfe gefreut von deutschsprachigen Athleten, die eigentlich am Start gewesen wären. Ne?
Oh ja. Ja.
War ja auch spektakulär, was da passiert ist. Ich meine, für dich als YouTuber natürlich ein gefundenes Fressen. Aber ich war ja echt vom Hocker, dass beide ausgefallen sind.
Ja.
Helf mir gerade nochmal mit Namen. Ich stehe gerade auf dem
Fahrrad. Der eine Fighter war Nasrat Haqparast.
Haqparast, genau.
Der ist erkrankt.
Gut, da kann man natürlich nichts machen.
Genau.
Der eine Krankheit hat, eine Verletzung hat, nicht gesundheitlich, ob fit ist, dann muss man den halt rausnehmen, logisch.
Und der ist aber noch in der UFC.
Ja.
Und Otman Azaitar, der ist nicht mehr in der UFC.
Krass. Das ist also.
Also ja, die Geschichte aber auch kurios, total kurios, diese Geschichte.
Ja, aber die UFC war da sehr konsequent. Vielleicht kannst du ganz kurz weitergeben oder ich kann es mal kurz wiederholen. Es ging wohl da um Hygienevorschriften, die nicht eingehalten wurden, in dem Bereich, dass er, die haben ihre. Also vielleicht kennen das viele Zuhörer, wenn man zu Veranstaltungen geht, man kriegt einen Stempel oder man kriegt so ein Bändchen ums Handgelenk, damit man sich ausweisen kann, dass man durch spezielle Kontrollen durchkommt. Und hier hat man wohl diese Bänder, die du bekommst, um gewisse Bereiche begehen zu dürfen. Die hat man wohl abgeschnitten und weitergegeben an andere. Gebe ich das so richtig weiter? Ist das so passiert ungefähr?
Dieses Band wurde an jemand weitergegeben. Die Person ist dann scheinbar über 4 Balkone geklettert, hat eine Tasche in dem Zimmer von Azaitar abgelegt, hat sich umgezogen und ist wieder gegangen und wollte nicht stehen bleiben, als die Security ihn darauf angesprochen hat. Total abgespaced.
Ja, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wir werden natürlich nie erfahren, was da jetzt der Grund war, diese Sicherheitskontrollen dazu umgehen und da einen reinzuschleusen, beziehungsweise dem da Durchlass irgendwie zu gewähren. Also ja, einfach nur schade und dumm, dass das so passiert ist, weil eins muss man ihm erlassen, er ist ja ein guter Fighter und es wäre ein vielversprechender Kampf gewesen und ich habe mich auch richtig drauf gefreut. Und wegen sowas dann sich die Karriere zu verbauen, es ist halt die Frage, wie das dann Eindruck macht auf andere Organisationen. Mal gucken, wo er jetzt unterkommt, oder?
Ja, das werden wir sehen. Da müssen wir einfach abwarten und mal schauen.
Aber auch das natürlich echt
ärgerlich vor allem.
Ärgerlich, wirklich ärgerlich.
Das wäre ein geiler Fight gewesen, vor allem auf der Maincard auch. Oh, ja.
Wäre der auf der Maincard gewesen?
Ja, der war auf der Maincard.
Scheiße.
Mhm.
Azaitar nicht auch der, der von seinem König da das ganze Trainingscamp hat bezahlt bekommen und so.
Boah, da fragst du mich jetzt was. Wäre es jetzt eine News über Conor, hätte ich es wahrscheinlich gewusst, aber.
Natürlich.
Darüber.
Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Ja, keine Ahnung.
Egal, spielt keine Rolle. Jetzt ist er eh raus. Jetzt ist er eh weg. Jetzt werden wir erstmal nichts mehr von ihm hören.
Jo. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit Episode 100? Schlusswort gehört wie immer dir, Matthias.
Jubiläum, 100. Folge. Das habe ich natürlich dir, lieber Carsten, zu verdanken, der sich immer so viel Mühe gibt und natürlich der auch hinter den technischen Dingen steht, die Podcast-Folgen immer hochlädt. Also vielen Dank dafür. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an unsere Zuhörer, weil wenn keiner zuhören würde, würde man den Podcast natürlich nicht machen. Ich würde natürlich noch wünschen, dass noch mehr zuhören. Also seid doch mal so lieb, gebt euch Mühe, tragt das nach außen weiter in die weite Welt, dass wir jetzt schon seit 100 Folgen hier einen sehr angenehmen Podcast abliefern. Und uns würde es freuen, wenn da der ein oder andere mehr auch noch zuhört. Apropos mehr, wenn ihr mehr über MMA sehen wollt oder hören wollt, kann ich euch natürlich den Kanal vom Carsten empfehlen. Aber ich bin mir sicher, alle, die unseren Podcast hören, folgen schon dem Kanal vom Carsten. Und wer mal was über Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, gesunde Ernährung sehen oder hören möchte, der kann gerne, oder auch wenn er mich einfach nur supporten möchte, tut nicht weh, kostet auch kein Geld, der kann natürlich auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Jetzt neu, Mighty Matze 2.0. Der alte Kanal wurde mir geraubt. Da habe ich leider keinen Zugriff mehr. Schade, traurig, aber ist nun mal so. Ja, super, 100. Folge. Vielen Dank an euch, vielen Dank an Carsten. Und jetzt habe ich genug gelabert. Bis bald, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf.